Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Ideenlos und zäh, das Flick-Debüt, das hatte Luft nach oben.
Keine Fußballkompetenz, aber Kontakt zu Rechtsextremen. Auf Werders Mitgliedsversammlung wird Tacheles geredet.
Der Supercup macht Hoffnung, aber die HBL ist noch nicht über den Berg.
Steilkurven, Highspeed und Umweltärger. Das bringt das Sanford-Comeback der Formel 1.
Das sind sie, unsere Themen am heutigen Freitag. Stand jetzt um 7.07 Uhr zum letzten Mal für diese Woche, zum letzten Mal vor unserer Woche Pause. Das sind die Themen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu Top und Flop und wir erinnern an ein Highlight des heutigen Tages in der Sportgeschichte und das war ein goldener Sonntag.
Und damit guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wie immer haben wir mit Unterstützung des Sportinformationsdienstes SID ein bisschen was vorbereitet. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr mit dabei seid am Tag nach dem Flick-Debüt.
Ja, das dann doch deutlich glanzloser als erhofft ausgefallen ist.
Ja, um nicht zu sagen, ziemlich ernüchternd. Ne? Also gegen Gegner wie Liechtenstein, die Nummer 189 der Weltrangliste, gespickt mit Schweizer Viertligisten, da musst du dann eigentlich auch schon einen richtig hohen Sieg raushauen und die eigentlich weghauen, nicht nur mit 2-0.
Ja, war auch so erwartet worden. Eigentlich gegen aber eine so leidenschaftlich verteidigende Mauertruppe, da brauchst du dann halt eben auch Ideen. Die waren einfach nicht da, beziehungsweise sehr, sehr wenig da. Ich meine, was sagte denn Joshua Kimmich nach dem Spiel? Wir haben es versucht mit Chipbällen, mit Flanken, mit tiefen Pässen. Ja, immerhin, also drei Ideen waren ja schon mal da, aber die Umsetzung, da war es halt ein bisschen schwieriger.
Ja, und dann kam sowas dabei raus. Drückende Überlegenheit, ja, die war auch da. Das Spiel fand komplett in der Liechtensteiner Hälfte statt, aber es gab kaum zwingende Chancen. Keine Rochaden, keine tiefen Läufe, um den Beton mal zu knacken. Wenig Überraschendes, gut, Bälle hat er gesagt, aber gut, da kriegst du jetzt auch keinen wirklich mit überrascht. Keine Wucht, keine Präzision und vor allen Dingen auch relativ wenig Leidenschaft.
Naja, und wenn du dann irgendwie die Chipbälle in den Strafraum spielst, dann ist halt dann da immer noch ein Torhüter, der die Bälle dann halt eben auch wegfischt. Also die besten Szenen waren dann noch Musialas Pass auf Werner, das 1-0 dann und dann Leroy Sané mit der Finte und einem guten Abschluss zum 2-0. Da habe ich mich dann doch gefreut, dass Flick, und wir hatten es in der vergangenen Woche ja in Stand jetzt, dass Flick meine Hoffnung bestätigt hat, dass Sané sich vielleicht ja da auch so ein kleines bisschen freispielen könnte. Gut, gegen Liechtenstein ist das jetzt, sagen wir mal, weniger die Kunst, aber immerhin hat er endlich mal wieder getroffen.
Ja, hat er ja schon gegen den SV Bremen, also gegen die Kleinen.
Da aber macht immerhin das, im Nationalteam, ja, meine ich. Ja,
stimmt. Das ist, nein, ja, war ja auch okay, aber es war auch fast sein einziger Lichtblick, aber er war ja noch einer der Besseren in einer insgesamt nicht so dollen Mannschaft in diesem mühsamen Auftakt. Aber klar, es kann auch noch nicht auf alles so wirklich auf Anhieb klappen. Da müssen sich natürlich auch noch ein paar Automatismen erst einschleifen.
Ja, auch die Änderungen von Flick, also hohes Pressing, die neuen Tricks von Standardtrainer Buttgereit. Also bis die wirklich greifen, da muss natürlich auch noch ein bisschen was passieren. Da müssen noch ein paar Spiele und vor allem Trainingseinheiten eben auch mal ins Land ziehen.
Und eine Mannschaft, die nur am eigenen Strafraum steht, gut, da ist ja alles, was irgendwie so passiert, schon fast hohes Pressing. Da kannst du ja gar nichts anderes machen. Wir sollten den Auftritt natürlich nicht überbewerten, trotzdem eben kritisch anmerken, dass es doch verdammt zäh war, dass so natürlich auch noch kein Kredit bei den Fans zurückgeholt wurde, aber kann ja alles noch kommen.
Ja, vielleicht ja dann eben schon am Sonntag, wenn in Stuttgart gespielt wird. Darauf freue ich mich dann, da stehe ich dann wieder am Spielfeldrand und vielleicht klappt es ein bisschen besser. Und gucken wir mal auf die anderen. Auch der Europameister Italien spielte nur 1-1 gegen Bulgarien, stellte damit aber mit 35 ungeschlagenen Spielen in Folge. 35 ungeschlagenen Spielen, was für eine Zahl, einen Weltrekord auf. Beziehungsweise einstellten sie ihn auf, das wird wahrscheinlich jetzt auch noch kommen. Und Spanien verlor mit 1-2 in Schweden und damit erstmals wieder ein WM-Qualifikationsspiel nach 28 Jahren.
Stand jetzt aktuell.
Das war dann schon historisch und vielleicht wird das, was wir am Sonntag erleben bei der Mitgliederversammlung des SV Werder, dann auch historisch. Auf jeden Fall wird es da sehr hoch hergehen. Davon kann man bereits Stand jetzt wohl ausgehen.
Ja, jahrzehntelang, ja, also ach, man möchte fast sagen jahrhundertelang kam Werder immer wie ein Hort der Glückseligkeit daher, die heilige Werder-Familie. Das war immer so ein Klischee, das man beim Gedanken an die Bremer vor Augen hatte. Und ich muss sagen, dieses Klischee wurde auch bestens bedient. Ich habe das jahrelang hautnah erlebt, habe lange in Bremen gearbeitet. Da gab es quasi nichts anderes als bedingungslose Treue. Aber damit dürfte jetzt dann eben auch endgültig mal Schluss sein.
Erster Abstieg, dann jetzt auch ein mittelmäßiger Start in die zweite Liga. Also Clubboss Klaus Filbri und Sportgeschäftsführer Frank Baumann, die können sich da schon mal auf heftigen Gegenwind sicherlich einstellen. Und es droht auch noch weiterer ziemlicher Ärger bei der Besetzung des Aufsichtsrats zum Beispiel. Ein Kandidat soll da ja sogar Verbindungen zu Rechtsextremen pflegen.
Oh, das verspricht turbulent zu werden. Also mit Rechts und Bremen, das klappt irgendwie auch irgendwie gar nicht. Und das ist auch gut so, aber da wird's dann noch schon rappeln im Karton, denken wir mal. Gehen wir die Punkte mal Reihe für Reihe durch oder Punkt für Punkt durch. Baumann hat es zwar geschafft, einen Transferüberschuss von 30 Millionen zu erzielen. Herzlichen Glückwunsch, aber natürlich zu Lasten des Kaders, muss man sagen. Und da wird dort arg bezweifelt, dass der stark genug ist, um dann eben auch einen schnellen Wiederaufstieg zu schaffen.
Ja, aber das ist eigentlich die Messlatte, an der sich Baumann dann auch messen lassen will. Und es geht um seinen Job, denn sein Vertrag, der läuft am Saisonende aus. Und es könnte sogar sein, dass der neue Aufsichtsrat dann beschließen wird, oder vielleicht auch vorher schon die Reißleine zu ziehen.
Ja, 4 von 6 Aufsichtsratmitgliedern müssen neu gewählt werden, nachdem ja zum Beispiel auch der bisherige Vorsitzende Marco Bode angekündigt hat, nicht wieder zu kandidieren. Der Wahlausschuss hat aus den vielen Interessierten 7 Kandidaten ausgewählt und vorgeschlagen.
Ja, und ein paar auch ausgesiebt. Also TV-Moderator Jörg von Torra zum Beispiel, der ist da gar nicht mit drauf auf der Liste. Und auch der ehemalige Bundesliga-Trainer Benno Möhmann, der ist ja immerhin langjähriger Werder-Kapitän gewesen. Auch der ist nicht in der Endauswahl mit dabei. Dafür aber ein Unternehmensberater, ein gewisser Oliver Harms. Und dem werden aus der Ultraszene Verbindungen zu Rechtsextremen vorgeworfen.
Ja, und diese Vorwürfe werden jetzt untersucht. Sie werden natürlich heiß diskutiert, aber eben auch untersucht. Aber was bei allen Kandidaten für den Aufsichtsrat auffällt, es ist kein Kandidat dabei, der sportliche Kompetenz besitzt, der in irgendeiner Weise Fußballexpertise hat. Das stößt nicht nur bei Ex-Aufsichtsratsboss, Ex-Manager Willi Lemke sauer auf.
Nee, aber Lemke wird sicherlich dann auch am Sonntag dieses Thema da nochmal zur Sprache bringen. Das könnte also für Außenstehende eine ziemlich unterhaltsame Mitgliederversammlung werden.
Top und Flop.
Top des Tages ist Youssoufa Moukoko vom BVB, denn der hat einen perfekten Einstand in der U21-Nationalmannschaft gefeiert. Beim 6:0 Kantersieg über San Marino wurde er zum jüngsten Debütanten und gleich auch zum jüngsten Torschützen der deutschen U21-Nationalmannschaft ever. Und er traf sogar 2-mal.
Ja, und Flop des Tages ist die Silbermedaille des Tischtennis-Duos Thomas Brüchle und Thomas Schmidberger bei den Paralympics. Gut, finden wir nicht, dass das Flop ist, ist ja Silber, sondern das finden die beiden. Die waren nämlich eigentlich top gesetzt, lagen gegen die chinesische Paarung auch auf Goldkurs, aber Schmidberger gab dann eine 2:0 Führung noch aus den Händen und war danach dann komplett enttäuscht. Kommentar der beiden, jetzt haben wir Silber, aber es fühlt sich an wie ein letzter Platz.
Stand jetzt aktuell.
Es versprüht schon wieder einen zumindest kleinen Hauch von Normalität. 8000 Fans dürfen am Samstag der Handball-Saisoneröffnung in Düsseldorf beiwohnen. Die neue Spielzeit startet dann traditionell ja mit dem Supercup.
Meister Kiel und Pokalsieger Lemgo treffen aufeinander und ich gebe dir völlig recht, die Zuschauer sorgen für so ein kleines bisschen Normalität, aber die Krise im Handball ist noch lange nicht vorbei. Es droht trotz aller Hoffnung ein weiteres Krisenjahr und selbst wenn sogar Vollauslastung in den Hallen bald wieder möglich sein werden sollte, die HBL sei noch lange nicht über den Berg, das waren zumindest der Ligachef Frank Bohmann.
Wenn man nochmal zurückblickt, ist auch klar, warum er da warnt, dass die Liga nämlich überhaupt ein Jahr mit fast ausschließlich Geisterspielen so relativ glimpflich überstehen konnte, lag vor allem daran, dass zum Beispiel die Spieler massiv auf Gehalt verzichtet hatten. Aber auch die Partner und Fans, die haben finanziell schon geholfen und dann gab es ja auch noch Staatshilfen, die geflossen sind. Also ohne die wird es jetzt wahrscheinlich bei einigen Clubs ganz, ganz schlecht aussehen, vielleicht wenn einige sogar pleite.
Ja, die Vereine mussten ja auch ihre Rücklagen angehen, Eigenkapital aufzehren. Da wäre es wichtig, dass möglichst bald wieder richtige Normalität Einzug halten könnte, die Liga wieder zum etablierten Geschäft zurückkommen könnte, wie Boman in der Rheinischen Post sagte. Und eine bedrohliche wirtschaftliche Schieflage muss verhindert werden und das wäre dann die einzige Möglichkeit.
Das Signal, das jetzt vom Supercup ausgeht, ist daher schon ziemlich wichtig für alle Beteiligten, vor allem natürlich für die beteiligten Clubs. Das ist zwar nur der Supercup, hat jetzt im Fußball ja auch nicht so die höchste sportliche Bedeutung, das trifft dann im Handball auch zu, aber ist ein Titel.
Ja klar, und vor allem hat der THW Kiel ja auch noch eine tiefe Scharte auszuwetzen, denn im Halbfinale des DHB-Pokals waren sie ja ausgerechnet gegen Lemgo rausgeflogen und das trotz einer 7-Tore-Führung in der Halbzeit.
Tja, und noch so ein blaues Wunder, wie vor 3 Monaten in Hamburg, möchte der erfolgsverwöhnte Meister dann natürlich nach Möglichkeit gerne vermeiden. Also auch das wird eine spannende Geschichte.
Heute in der Sportgeschichte.
Und eine historische Geschichte, die gab es am 3. September 1972. Das war nämlich einer der größten Tage der deutschen Leichtathletik überhaupt.
Ja, und der ist als goldener Sonntag in die Sportgeschichte und in die olympische Geschichte eingegangen, denn an diesem Tag holten im Olympiastadion in München gleich 3 deutsche Leichtathletinnen Gold.
Genau, und das nicht nur innerhalb eines Tages, sondern innerhalb einer Stunde. Hildegard Falk, die gewann über 800 Meter mit Weltrekord. Dann lieferte Bernd Kannenberg über 50 Kilometer gehen, das Rennen seines Lebens. Und dann packte Klaus Wolfermann auch noch den Speer aus.
Ja, und setzte sich in einem Duell der Speerwurf-Titanen, könnte man sagen, gegen Janis Lussis aus der Sowjetunion dann durch. Perfekt waren 3 deutsche Goldmedaillen an einem Tag. Natürlich, das gelang selbst den DDR-Leichtathleten und Leichtathletinnen nur bei den vom Westen boykottierten Spielen 1980, das war damals in Moskau.
Und das waren ja nicht nur die 3 Goldmedaillen an diesem Tag, denn dazu holte ja Heide Rosendahl auch noch 5 Kampfsilber. Doch nur 2 Tage später sprach niemand mehr von diesem ja sportlich so glorreichen Tag.
Ja, denn auf den Goldenen Sonntag folgte der Schwarze Dienstag. 11 Geiseln starben beim Attentat palästinensischer Terroristen.
Stand jetzt aktuell.
Und ein Comeback nach 36 Jahren steht am Wochenende an. Die Formel 1 kehrt erstmals seit 1985 nach Zandvoort in die Niederlanden zurück.
Ja, aber wer damals schon dabei war, wird die Formel 1-Strecke an der Nordsee wohl nicht mehr wiedererkennen, muss man sagen. Denn außer der malerischen Dünenlandschaft rund um den Kurs ist eigentlich nichts mehr so, wie es mal war.
Ja, der alte Kurs, der war zu eng, der war nicht mehr Formel 1 tauglich und deshalb musste ein Facelift her und nun hat die Strecke ein Alleinstellungsmerkmal bekommen. 2 Steilkurven nämlich, wie auf dem Oval in Indianapolis, nur doppelt so steil. 18 und 19 Grad Steigung haben die.
Ja, und das verspricht natürlich, es hört sich schon mal richtig wahnsinnig an und das verspricht auch spektakulär zu werden, denn die Steilkurven, da können die Fahrer länger auf dem Gaspedal bleiben und dadurch sind Überholmanöver am Ende der jeweils folgenden Geraden nochmal wahrscheinlicher geworden.
Ja, das verspricht natürlich Action für die erwarteten 70.000 Fans vor Ort, stellt aber auch das Material natürlich auf eine harte Probe, denn die Reifen und Aufhängung, die müssen wegen der steilen Kurven jetzt eine ganze Menge mehr aushalten als auf einer flachen Strecke.
Ja, und jetzt muss man sagen, Petrus, Dankeschön. Zum Glück soll es an diesem Wochenende trocken bleiben, nicht wieder so schütten wie in Spa. Das war ja eine Katastrophe. Dafür dürfte es wegen der Küstennähe des Kurses verdammt windig werden. Auch das sollte Probleme bringen. Das wird sich sicherlich auf das Fahrverhalten auswirken. Aber hat das auch Auswirkungen auf die Favoritenfrage?
Wahrscheinlich eher nicht, glaube ich zumindest nicht. Weder der Wind noch die Steilkurven und auch nicht die Tatsache, dass eigentlich kein Team so wirklich Erfahrungswerte jetzt schon auf der Strecke hatte sammeln können, dürften letztlich daran was ändern, dass Mercedes mit Hamilton und Red Bull mit Verstappen wohl erste Sieganwärter sein werden. Verstappen ja sowieso bei seinem Heimspiel. Tja, und was dürfen wir von den Deutschen erwarten?
Naja, sicherlich nicht den ersten Sieg nach Graf Berge von Trips von 1961. Da so weit datiert das schon zurück. Das können wir trotz der zuletzt guten Leistungen von Sepp Vettel wohl ausschließen. Und Mick Schumachers Auto gibt wohl auch kaum mehr Anlass dazu zu sagen, oh, das könnte klappen. Es geht für ihn darum, das teaminterne Duell gegen Mazepin zu gewinnen.
Übrigens, die ersten Sieger des Rennens sind auch schon gekürt. Das sind nämlich die Organisatoren. Die haben sich nämlich in einer gerichtlichen Auseinandersetzung gegen Umweltschützer behaupten können, die die Ausrichtung des Grand Prix ja fast noch verhindert hätten.
Ja, die Rennstrecke liegt nämlich eingebettet in, na gut, ein Naturschutzgebiet. Ja. Das hatte bei den Baumaßnahmen schon für langjährige Genehmigungsprozesse gesorgt und erst Dienstag wies dann ein Gericht den Antrag einer Organisation ab, das Rennen wegen des drohenden Schadstoffausstoßes doch noch abzusagen. Haben die Motorsportfans jetzt richtig Glück gehabt?
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Ja, schauen wir mal zu den US Open. Da ist ja einiges los. Die Deutschen haben sich da ja doch ganz gut behauptet bisher. Zverev gestern im Turbogang, Kerber im Turbogang, Oscar Otte, auch der ist schnell weitergekommen. Und für Peter Gojovcic, da stehen die Chancen jetzt gut, dass er aus der Qualifikation kommt. Heute dann sogar ins Achtelfinale der US Open schon einzieht. In der dritten Runde trifft er auf den Schweizer Henry Laaksonen. Der ist übrigens ebenfalls aus der Quali ins Hauptfeld gekommen.
Na, hör mal, also das scheint ein gutes Pflaster zu sein. Sie sind hitzebeständig dort. Also die Parasprinter Johannes Flors und Irmgard Benzusan könnten bei den Paralympics jeweils ihre zweite Medaille gewinnen. Für Flors wäre es zum Beispiel über 400 Meter nur Gold. Auch Benzusan hat über 100 Meter gute Chancen auf den Triumph.
Im Kanu greift der Rio-Zweite Tom Kirai ebenso nach Edelmetall wie Radfahrerin Denise Schindler im Straßenrennen auf dem Fuji International Speedway.
Und im Volleyball kehrt Georg Großer nach anderthalbjähriger Pause zurück ins Nationalteam und nimmt gleich wieder das große Ziel ins Visier, muss man sagen. Eine Medaille soll mindestens her. Zum Auftakt geht es in Tallinn gegen Kroatien.
Und weitere Highlights, zum Beispiel das Finale der Vuelta. Primoz Roglic steht da ja vor der Titelverteidigung. Die EM im Springreiten steht an. Die Deutschen liegen ganz gut platziert. Handball Supercup ist und auch Formel 1 in Sanford haben wir euch ja schon drauf eingestimmt. Und WM-Quali gibt's ja auch noch ohne Ende. Andreas hat ja auch schon gesagt, wo er am Sonntag dann ist. Von daher würde ich sagen, beenden wir mal diese Stand-Jetzt-Woche.
Ja, die toll war. Denkt bitte daran, nächste Woche kein Stand-Jetzt, auch wenn es uns und euch schwerfällt. Wir machen nach der, das dürfen wir voller Stolz sagen, erfolgreichst nach dem erfolgreichsten Monat der Stand-Jetzt-Geschichte eine Woche Urlaub.
Ja, nutzt aber ihr gerne die frei gewordene Zeit. Hört mal rein in anderen Podcasts. Chip and Charge zum Beispiel kann ich sehr empfehlen. Tennis US Open, ja gerade großes Thema. Da sind die Kollegen dann auch in der nächsten Woche dann täglich für euch da mit allem Wichtigen von den US Open. Und informiert euch auch gerne bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland. Da gibt's alle 15 Minuten frische News und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum. Vorgestern zum Beispiel, da war Julius Eid vom BVB eben da. Gestern war Andreas Thies von Chip and Charge da. Also gerne mal reinhören. Ihr kennt die Stimmen wahrscheinlich, die ihr da dann hört von uns im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und nur weil wir jetzt gesagt haben, dass das jetzt der erfolgreichste Monat der Stand-Jetzt-Geschichte war, wir sind ja immerhin schon fast anderthalb Jahre am Start, heißt das nicht, dass ihr nicht wieder einschalten sollt.
Nein.
Und das heißt auch nicht, dass ihr euch nicht euren Freunden, euren Verwandten, Kollegen, wem auch immer, nicht auch sagen sollt, hey, hört mal rein bei Stand-Jetzt, gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de, denn am 13. September sind wir garantiert ab 7.07 Uhr wieder für euch da.
Ganz genau, mit Sport für die Ohren. Und den haben wir auf meinsportpodcast.de sowieso rund um die Uhr für euch. Klickt euch einfach mal durch. Bis übernächste Woche. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
So, Malte, jetzt musst du den Badering aufpumpen, die Luftmatratze, creme dich bitte ein.
Aber klar, aber klar.
Und jetzt leg dich aufs Sofa. Das ist doch schön.
Ja.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.